Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach, einen schönen Dienstagabend wünsche ich euch. Was für eine Kinowoche haben wir denn da jetzt erwischt? Also mal ernsthaft, zwei Mega-Blockbuster des Jahres gehen am Donnerstag aufeinander los. Der eine mit einem mythologischen Hammer in der Hand, der andere mit einem ausgeleierten Mathebuch, in das auf jede zweite Seite so Siebtklässler-Strichmännchen gekritzelt sind. Tor, Tag der Entscheidung gegen Fuck You Goethe, Final Fuck, der dritte Teil von Marvels Superhelden aus Asgard gegen den dritten Teil von Borat Datkins Super Assis aus der Goethe-Gesamtschule. Eher ungewöhnlich, dass zwei so dermaßen auf Massenpublikum ausgelegte Blockbuster am selben Tag starten. Die müssen sich am Ende ja auch, ne, ein zur Verfügung stehendes Publikum teilen. Wir gucken natürlich in beide rein. Die Fuck You Stars habe ich am Wochenende auch in München getroffen. Gucken wir mal, wer vielleicht ab Donnerstag die besseren Karten in Sachen Karten hat. Habt ihr verstanden, ne? Karten und Karten. Außerdem sind wir natürlich alle gespannt wie sonst was auf Staffel 2 von Stranger Things. Startet endlich diese Woche auf Netflix. Da gucken wir auch rein, so spoilerfrei wie möglich. Und wir sprechen heute Abend noch in der Sendung mit jemandem vom Bundesverband Casting. Die haben nämlich heute erst eine Pressemitteilung veröffentlicht zum Thema sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch, Stichwort Harvey Weinstein. Also wisst ihr Bescheid, wo es heute Abend lang geht. In eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Denkt mal kurz eine Woche zurück. Da haben wir hier in einer Stunde Film nochmal über den aktuellsten Stand in Sachen Harvey Weinstein geredet. Darüber, wie groß dieser ganze Skandal schon ist und ja gerade auch immer noch größer wird. Dass immer mehr Frauen sich melden, bei denen der Ex-Filmproduzent auch mindestens übergriffig und belästigend wurde. Prominente Namen darunter wie Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Alyssa Milano, Jennifer Lawrence und wir haben über den Hashtag MeToo gesprochen. Auf diesen Hashtag haben seit letzter Woche immer mehr Menschen Bezug genommen. Immer mehr, vor allem Frauen, melden sich, dass ihnen schon ganz Ähnliches passiert ist. Nicolette Krebitz war dann Dienstag die erste deutsche Filmemacherin, die es auch gepostet hatte bei Instagram. Es ist die widerlichste vorstellbare Form der Besetzungscouch. Es sind oft junge Schauspielerinnen, die sich bei mächtigen Produzenten gar nicht trauen, was zu sagen, weil sie denken, dass sie ihren Traum vom Job als Schauspielerin direkt begraben können, wenn sie hingehen und behaupten, sie seien belästigt worden. Passend dazu bin ich heute sehr neugierig geworden, als eine Mail in mein Postfach kam vom Bundesverband Casting. Der setzt sich zum Beispiel bundesweit ein für Qualitätsstandards und Seriosität bei der Besetzung von Rollen. Und die Überschrift in der Mail lautete: Sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch sind ein trauriger Bestandteil unseres täglichen Lebens. Darüber wollte ich unbedingt sprechen heute Abend und bin sehr froh, dass mein Wunsch erhört wurde von Iris Baumüller vom Bundesverband Casting. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Baumüller, was versteckt sich da für eine ja leider traurige Wahrheit hinter der Überschrift, unter der Sie heute diese Pressemitteilung verschickt haben? Ist das in erster Linie Solidarität mit den Weinstein-Opfern in den USA oder ist Weinstein überall, auch bei uns in der deutschen Filmindustrie?
Das ist in erster Linie eine Solidarität mit uns allen, weil das betrifft eben nicht nur Schauspieler. Das betrifft im Prinzip, Missbrauch gibt es seit Anbeginn der Menschheit und wir sprechen hier eben einfach auch davon, dass das genauso eben auch unsere Reihen betrifft. Also ich habe 12 Jahre lang am Set gearbeitet als Regieassistentin und Script Continuity und es ist halt ein Thema, das sich durchzieht und das, mit dem wir uns seit Jahren beschäftigen, Frauen sicherlich vielleicht mehr als Männer. Und es betrifft eben auch den Castingverband nicht nur aus unserer Position heraus, sondern auch sicherlich, der besteht zu 80% aus Frauen, uns persönlich auch. Und deshalb hat es auch ein wenig gedauert, bis wir uns zu Wort gemeldet haben, weil da eben auch innerhalb der eigenen Reihen sehr viele eigene Geschichten sind. Und es dauert ein wenig, bis man damit an die Öffentlichkeit geht, wie man gesehen hat.
Absolut, ja. Und es hat ja auch in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Äußerungen in diese Richtung gegeben, dass es gut ist, dass es begrüßt wird, dass dieser, wenn auch wirklich, wirklich schlimme Stein ins Rollen gebracht worden ist, weil immer noch mal wieder argumentiert worden ist, wenn einzelne Frauen hingehen und behaupten, ihnen sei das und das passiert, werde ihnen auch heute noch in der Regel erstmal nicht geglaubt. Dadurch, dass sich jetzt immer mehr melden, hat man das Thema auf dem Tisch und ja, kann es dann auch tatsächlich mal mit der großen Zange anfassen, die ja ganz offensichtlich notwendig ist, oder?
Ich sehe das absolut so und deshalb hat der Castingverband sich zusammengetan und eine Stellungnahme gemacht und das heißt aber nicht, dass, also es ist im Grunde genommen so, dass auch schon jeder oder jede von uns im Einzelnen auch, weil wir ja sehr viel mit Schauspielern zusammenarbeiten und auch mit jungen Schauspielern und teilweise auch unterrichten an Schauspielschulen, das heißt, wir haben ja tagtäglich im Grunde genommen damit zu tun, aber damit an die Öffentlichkeit zu gehen und auch mit den Geschichten, die wir teilweise hören, das ist nochmal eine andere Geschichte, weil meistens die Opfer, sage ich mal, geschützt werden möchten und möchten eben damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und das ist eben die Problematik an der ganzen Sache.
Haben sich durch die Weinstein-Affäre und durch Hashtag MeToo in den letzten Tagen jetzt vermehrt auch tatsächlich Kolleginnen bei Ihnen gemeldet, die sagen, also zumindest Belästigung sexueller Art, dieses Bedrängtwerden, das ist was, mit dem wir hier genauso leben müssen wie die Kolleginnen in den USA?
Also ich sag mal so, es haben sich nicht vermehrt Kolleginnen gemeldet, sondern es ist so, dass wir uns ausgetauscht haben innerhalb des Verbandes und eben festgestellt haben, dass das letztendlich jeden von uns betrifft und jedem von uns begegnet ist und dass jeder auf seiner Ebene bereits in Kontakt steht mit Schauspielern, mit anderen Filmschaffenden, sei das Maskenbildnerin, Kostümbildner. Ich möchte es auch nicht immer nur auf Frauen beziehen, weil es eben auch sehr viele junge es ist auch schwierig, ich kann jetzt eben nur für die Filmwelt sprechen, weil das eben die Welt ist, die uns unmittelbar berührt, aber es gibt natürlich im Grunde genommen, betrifft das die Bäckerei-Verkäuferin oder auch Verkäufer, es betrifft den Busfahrer, es betrifft alle und wir alle wissen darum und wir alle haben nichts gesagt, weil es im Grunde genommen so selbstverständlich in unserer Gesellschaft geworden ist. Und darüber haben wir uns ausgetauscht und haben gesagt, es ist wie ein blinder Fleck, der nicht angeguckt wird, weil man eben selber auch so betroffen ist und sich nicht traut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und es ist ein Stein ins Rollen gebracht worden. Und jetzt melden sich natürlich immer mehr Schauspielerinnen zu Wort, die natürlich, und der Schauspielerverband, das ist ein sehr großer Verband, die haben natürlich auch sehr, sehr viel Einfluss. Der Casterverband ist ein sehr kleiner Verband. Und wir haben gesagt, wir schließen uns jetzt eben dem Schauspielerverband an und gucken, dass wir insgesamt mit den Verbänden zusammenarbeiten und ich glaube, da hat jeder eigentlich einen blinden Fleck gehabt, ne?
Ja, mit Sicherheit. Also man merkt es ja sogar auch daran, dass sich, wenn wir nochmal kurz nach Hollywood schauen, jetzt auch tatsächlich Mitwisser sich äußern. Stichwort Quentin Tarantino, der über viele Jahre mit Weinstein zusammengearbeitet hat und gesagt hat, wenn er ganz ehrlich sei, habe er schon gewusst, dass da Dinge gelaufen seien, die wenigstens nicht okay waren. Er habe keine Details gewusst, aber auch er sagt, er hätte eigentlich auch eher was sagen müssen. Da ist ja eine Lawine, die da ins Rollen kommt. Sie sagen in Ihrer Pressemitteilung, es sei gut, dass es ausgesprochen sei und weiter steht da in der Mitteilung, Schweigen heißt, sich mitschuldig zu machen. Sie haben gerade eben schon die Zusammenarbeit mit dem BFFS angesprochen, dem größten Berufsverband der Film- und Fernsehschauspieler. Was genau soll ab jetzt passieren? Was wünschen Sie sich?
Also wir beim BFFS ist ja jetzt bereits sozusagen eine Hotline eingerichtet worden und die haben ja auch Rechtsanwälte, weil die einfach eben der größere Berufsverband sind. Das heißt, wir hoffen einfach auf eine Zusammenarbeit mit allen Verbänden und einen Austausch und vor allen Dingen glaube ich auch ab dem Moment, wo wir überhaupt alle erstmal reagieren und eben sehen, da ist ein blinder Fleck und man hat sich für alles eingesetzt in der letzten Zeit und das ist aber so ein Selbstverständnis in dieser Gesellschaft, dass diese Dinge passieren und man darüber hinwegsieht und dass die Opfer eigentlich sich eher schämen und eben nicht an die Öffentlichkeit treten und jetzt wollen wir eben mit den Verbänden verstärkt zusammenarbeiten und sagen, wir hören zu und ein Stoppzeichen setzen und eben auch sagen, okay, wir schauen nicht mehr weg. Das ist der erste Schritt. Wir sind uns dessen bewusst. Wir schauen nicht mehr weg. Und wir werden nächstes, also das dauert natürlich immer ein bisschen, dass man also sagt, man möchte gerne Podiumsveranstaltungen machen zu dem Thema und dann natürlich auch die Gäste einladen. Und zudem natürlich erstmal, und das ist das Allerwichtigste, dass eben die Betroffenen sich sozusagen anonym eben jetzt an den BFFS wenden können und wir eben sämtliche, also Sachen, die wir, sage ich mal, beobachten und natürlich auch gucken, wenn die dann sage ich mal, man muss ja auch aufpassen, dass man nicht einfach etwas weitergibt, was jetzt jemand behauptet. Man muss ja auch gucken, überprüfen, stimmt das? Also wenn 5 Leute anonym einen Namen nennen, dann Richtig. Kann man davon ausgehen, dass da ein Fall vorliegt, den man ernst nehmen muss. Mhm. Man muss natürlich unheimlich aufpassen, auch nicht Menschen zu denunzieren. Das heißt, wir sind alle da zur Zusammenarbeit aufgerufen, auf der anderen Seite aber auch zur Vorsichtsmaßnahme, genau hinzugucken, sehr genau hinzugucken und aufmerksam zu sein. Und die Menschen, die das betrifft, die sozusagen an der Macht sind und ihre Position ausnutzen, die wissen jetzt schon, jetzt darf ich keinen Fuß mehr falsch stellen, weil jetzt sind die Augen der Öffentlichkeit auf mich gerichtet. Und ich glaube auch, dass das wirklich nur die Spitze des Eisberges gerade ist, die da in die Öffentlichkeit kommt.
Dass Sie genau dazu beitragen, das ist fantastisch. Wir drücken alle Daumen, dass genug Mut vorhanden sein wird. Denn man kann letzten Endes, genau wie Sie gesagt haben, einfach nur bekämpfen, was man sehen kann. Ich drücke Ihnen und der ganzen Branche die Daumen. Vielen Dank fürs Gespräch. Iris Baumüller vom Bundesverband Casting. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Der Verband hat heute als Stellungnahme zur Weinstein-Affäre eine eigene Pressemitteilung rausgebracht, die sagt, Weinstein ist letzten Endes leider überall, auch bei uns. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Ihr dürft gerne mal raten an dieser Stelle. Was ist ein Tor, der seinen Hammer nicht mehr hat? Ganz schön armes Würstchen. Davon konnt ihr euch ab Donnerstag im Kino überzeugen. Im dritten Teil des Spin-offs des Marvel-Helden aus Asgard, Thor, Tag der Entscheidung, startet am Donnerstag. Riesen-Blockbuster, großer Marvel-Film in diesem Jahr, nachdem das ja mit dem allerneuesten Spider-Man jetzt nicht so gut geklappt hatte, setzt man also bei Marvel große Hoffnungen auf den neuen Alten, den man ja schon kennt, eben aus seinen beiden bisherigen Solo-Abenteuern und natürlich aus der Arbeit mit den Avengers, den anderen Superhelden, zusammen auf der Leinwand. Allerdings ohne seinen Hammer Mjölnir muss Thor feststellen in diesem neuen dritten Teil, dass auch seine Kräfte sehr begrenzt sind. Die Muckis hat Schauspieler Chris Hemsworth natürlich immer noch, die er Thor zur Verfügung stellen kann, aber ohne Mjölnir wird's düster. Thor gerät in Gefangenschaft und das sind dann Szenen, die ihr sicherlich auch schon aus einem der gefühlt 400 Trailer kennt, die seit gefühlt Monaten, gefühlt minütlich einem auf irgendwelchen Webseiten entgegenzucken. Es ist ja mittlerweile eine Werbemaschinerie hinter diesen Filmen, die wirklich ihresgleichen sucht. Also diese Szenen halt, wo dann Thor gefangen ist und in eine Arena gebracht wird, in die er kämpfen soll und da dann auf den Bekannten trifft.
Hey, wir kennen uns, wir sind Arbeitskollegen. Wo bist du gewesen? Alle denken, du wärst tot. Es ist ja so viel passiert seit unserem letzten Treffen. Hab meinen Hammer verloren. Das war erst gestern also. Der Schmerz ist noch ziemlich frisch. Loki ist am Leben. Ist das zu fassen? Er ist da oben. Loki, sieh mal, wer hier ist.
Wenn ihr euch gerade relativ verwundert die Augen oder besser gesagt die Ohren reibt, dann kann ich euch beruhigen. Die Verwirrung, die euch da durch den Kopf schießt, ist ganz normal. Ich hatte sie, genau gesagt, den gesamten Film durch. Wenn ihr es bis zu dieser merkwürdigen Szene geschafft habt, wo dann, wie gesagt, 500 Milliarden Trailer haben uns das bereits gezeigt, wo dann Thor und der Hulk sich plötzlich in einer großen Arena gegenüberstehen. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, habt ihr einiges an Gags schon mitgenommen. Klar, das kennen wir von den Marvel-Filmen, aber auch Gags serviert dieses Mal auf einem ganz flachen Teller. Und das ist das Ungewöhnliche, was hier ab diesem Augenblick im Film seinem weiteren nächsten Höhepunkt entgegenrast, nämlich eine Absurdität, die ich letzten Endes nicht mehr verstanden habe im Kino. Es treffen also Thor und Hulk aufeinander und lange Rede, kurzer Sinn. Einige Minuten später befinden sich Thor und Hulk in Diskussionen und nicht Hulk zurückverwandelt in Bruce Banner, natürlich auch hier wieder gespielt von Mark Ruffalo, sondern Hulk als Hulk. Also ein Hulk als Hulk, der diskutiert mit Thor. Das ist so absurd, dass ich mich gefragt habe, ob eigentlich mittlerweile den Drehbuchautoren in Marvel-Film Nummer 18, 19, irgendwas, ob ihnen vielleicht auch einfach nichts Passendes mehr einfällt. Wir haben es hier zu tun mit einer großen Ansammlung an Slapstick-Gags, Einige davon, ja, funktionieren auch, aber durch die Masse, durch dieses, wer sich noch erinnert, es ist wirklich lange her, mir fällt nur gerade nichts Besseres ein, wer sich noch erinnert an Fips Asmussen, das war so ein Witzeerzähler auf der Bühne, der hat einfach einen Witz nach dem anderen erzählt. Es gab keine Geschichte, wo es dann Pointen drin gab, sondern es war so ein 10-Sekunden-Witze erzählen nacheinander. Und ganz ähnlich ist jetzt auch der neue Thor-Film. Es spielt auch alles keine große Rolle mehr. Ob das jetzt Thor ist, die ganze nordische Mythologie mit Odin und Thors Hammer Mjölnir, das spielt alles nur am Rande eine Rolle, weil nämlich plötzlich mit einem Mal so eine ältere Schwester von Thor auftaucht. Ja. Guckt ihr vollkommen zurecht, genau wie ich. Ne? Bisher wussten wir, Thor hat einen Halbbruder Loki, gespielt von Tom Hiddleston. Jetzt haben die beiden aber plötzlich auch noch eine ältere Schwester, von der hat Odin sein Leben lang nichts erzählt. So, und die kommt jetzt aus dem Nix, ist quasi sowas wie die ultraböse Mega-Hexe und die beansprucht jetzt den Thron in Asgard. Also an den Haaren herbeigezogenes Ding. Noch schlimmer wird es an der Stelle, an der diese Hela heißt sie, diese Halbschwester von Thor und Loki, gespielt wird von Cate Blanchett. Wir haben das ja mitbekommen mittlerweile, dass in Hollywood eigentlich jeder Filmbösewicht, jeder Antagonist zurzeit von einer Frau gespielt wird. Dass also die Bösewichterrollen komplett zurzeit an Frauen gehen, was ja bitte auch in Ordnung ist, wenn es denn passt. Bei Cate Blanchett als böse Halbschwester, Asgard, Hexe, Hela, das ist nicht wirklich schlüssig. Also darum geht's dann irgendwie auch noch und dann müssen sich die beiden Brüder nämlich plötzlich, die wir nur kennengelernt haben bisher in allen Filmen, als sich vom tiefsten Herzen aus hassende Widersacher, die müssen mit einem Mal gemeinsame Sache machen und feuern das Gag-Geschehen selber auch noch weiter an.
Hey, machen wir heute Hilfe.
Was?
Holt Hilfe.
Nein.
Komm schon, du liebst das.
Ich hasse es.
Es ist toll, klappt jedes Mal.
Es ist demütigend.
Hast du einen besseren Plan?
Nein.
Wir machen's.
Wir machen nicht Holt Hilfe.
Holt Hilfe! Bitte! Mein Bruder stirbt! Holt Hilfe!
Ach, der Klassiker.
Wie ich das hasse. Das ist demütigend.
Na, für mich ist es das nicht.
Ja, das ist demütigend. Na, für mich ist es das nicht. Na, komm, wir machen das. Na, nee, wir lassen das. So geht es tatsächlich die ganze Zeit im Film. Und das erreicht, fand ich, an einer relativ frühen Stelle schon einen Punkt, wo es anfängt, arg zu nerven. Ich versuche das kurz zusammenzufassen, was ich bisher euch versucht habe nahezubringen. Es gibt Gags im neuen Thor, die sind gut. Hätte man denen mehr Freiraum gelassen, sie etwas mehr exponiert, dann wär's richtig gut. Dadurch, dass man aber Fips Asmussen-mäßig versucht, alle 15 Sekunden so ein Gag rauszuhauen und das auch ein bisschen, man merkt es doch dann ganz deutlich, ein bisschen versucht, in so eine Deadpool-Humor-Richtung zu drehen, dadurch verwässert am Ende alles. Und das ist die große Kritik, die größte Kritik, die ich habe an Thor 3, Tag der Entscheidung, dass es völlig egal ist mittlerweile, was für ein Superheld da gezeigt wird im Film, dass es keine Rolle mehr spielt, was da eigentlich für eine Geschichte hintersteht, dass auch die Comic-Fans einfach nicht mehr bedient werden, sondern es nur noch darum geht, diese ganze Avengers-Nummer weiter voranzutreiben. Hauptsache, es kommt der nächste Film, Hauptsache, es gehen genug Leute rein, Hauptsache, man haut sich nach Möglichkeit vor Lachen auf die Schenkel und das im Sekundentakt und das ist keine besonders gute Entwicklung, liebe Kollegen von Marvel. Wenn ihr da reingehen wollt ab Donnerstag, weil ihr einfach Marvel-Filme guckt, ja, dann geht ihr da halt rein. Es ist nicht so, dass ich mich in Grund und Boden geärgert hätte, als ich den Film jetzt gesehen habe, weil es, wie gesagt, schon ein paar Stellen gibt, die auch sehr gelungen sind. Aber das Verwässern nervt, das vollkommene Egalisieren von Hintergründen nervt und dieses aufgesetzte Witz-Feuerwerk, das nervt auch. Und das sind drei Punkte, die ihr wissen müsst, wenn ihr da ab Donnerstag reingehen wollt.
Ihr seid ein Albtraum, ernsthaft. Ihr seid wie Kinder, den man nicht rechtzeitig abgetrieben hat.
Ich hab euch trotzdem gern. Bis an euer Lebensende kümmere ich mich um euch. Oder bis zu eurem Abschluss. Einen richtigen Abschluss. Mit Abi vorne und hinten Tour. Weil ich nicht wieder in den Knast gehe, nicht euretwegen. Also, was wollt ihr mit eurem Leben machen, hä? Chantal, sag was!
Influencer.
Das ist kein Job.
Danke, lieber Bora Daktakin, der nicht nur wieder Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Das Drehbuch von Fuck You, Goethe 3, Final Fuck. Danke, Bora Daktakin, für diesen Satz im Drehbuch oder besser für diesen Dialog. Was willst du werden? Influencer. Das ist kein Job, was Elias Mbarek da sagen darf. Ne? Merkt euch das. Influencer-Gesocks, das ist kein Job. Das ist vielleicht ein kurzzeitiges Phänomen. So ein kleines, geiles Aufflackern im Auge des Medienzeitalter-Monsters. Vielleicht, aber es ist kein Job. Influencer ist kein Job. Ich rede mich in Rage, Verzeihung. Ihr habt's erkannt, schon längst Ex-Knacki und Hilfslehrer Zeki Müller hat mal wieder Stress mit seiner Assi-Klasse am Goethe-Gymnasium. Chantal, Danger und die anderen Deppen sollen nämlich irgendwie die Zulassung zum Abitur schaffen. Geht das schief, geht die ganze marode Schule den Bach runter. Das kriegt auch die Rektorin der Lehranstalt, deutlich gesagt von der Schulaufsicht persönlich.
Was würde denn eine Schulschließung für mich bedeuten?
Pass auf, wir haben eine freie Schulleitung in Bremen und eine in Brandenburg.
Brandenburg? Mhm. Ach Gott, da kriege ich jetzt auch noch einen AfD-Wahlbezirk dazu, oder was?
Werd nicht politisch. Gudrun, weiß, dass ich das Gespräch protokollieren muss. Ich muss meinem Chef irgendwas Positives berichten.
Hier, die neue Goethe-Statue. Bronze, Kulturmittelförderung.
Seit wann raucht Goethe denn?
Ist der Kopf von Che Guevara, war 2000 Euro billiger.
Da haben wir sie wieder alle beisammen. Katja Riemann als Rektorin, Elias Mbarek als Herr Müller, Jelle Hase als Chantal, Max von der Gröben als Danger. Alle alten Bekannten sind noch einmal zusammengekommen zum großen Abschluss der Fuck You-Trilogie. Außer Caroline Herfurth, die hatte keine Zeit oder keine Lust oder beides für den Final Fuck. Die Gags auch hier letzten Endes eigentlich wie immer selbes, hätte beinahe gesagt, nicht vorhandenes Niveau, aber es funktioniert und das ist das wirklich Interessante daran, es funktioniert tatsächlich auch noch ein drittes Mal erstaunlich gut. Ich war schon sehr skeptisch, als es damals hieß, Riesenerfolg, Fuck You Goethe, wir drehen eine Fortsetzung. Ihr wisst, dieser zweite Teil, Klassenreise nach Thailand. Oh, große Bedenken, kann das noch mal lustig werden. Wurde es tatsächlich unter anderem auch wegen der fantastischen Chemie der Schauspieler untereinander. Ich habe das gemerkt, ich war gerade am Wochenende in München, habe die Darsteller alle zu Interviews getroffen. Man merkt das auf den Fluren, wenn die miteinander unterwegs sind, auch außerhalb der Interviewräume. Die haben wirklich Spaß miteinander, die haben auch Spaß miteinander gehabt. Man merkt das, wenn sie sich alle mal nicht beobachtet fühlen und wirklich genauso weiter miteinander umgehen. Da weiß einer vom anderen Bescheid. Die sind schnell im Schlag Abtausch miteinander, das war unheimlich gut für diese Dreharbeiten, auch jetzt wieder, denn wie ich angedeutet habe, auch im dritten Teil ist es wieder diese Chemie zwischen den Darstellern, die für die allermeisten Lacher sorgt. Noch dazu hat Bora Daktekin auch wieder wirklich ein gutes Drehbuch geschrieben. Gut im Sinne von, dass mir schon völlig klar ist, wir reden hier immer noch über Fuck You Goethe. So, ne? Das ist natürlich dieses Niveau, was es hat, aber wenn man da konsequent beibleibt und schafft, dieses Niveau zu halten, ist es natürlich wahnsinnig fandienlich und die Reihe hat eine Menge Fans und ich finde, allein das kann man schon respektieren, wenn handwerklich gut gearbeitet wird und das ist hier definitiv gemacht worden. Also, vom Gag-Niveau dürft ihr nichts Neues erwarten. Wenn ihr bisher Fuck You Goethe überflüssig fandet wie ein Kropf, dann müsst ihr ab Donnerstag auch in den dritten Teil nicht rein. Ich allerdings gebe an dieser Stelle gerne zu, dass ich einige Male wirklich laut gelacht habe. Mehr inhaltlich will ich gar nicht werden, weil auch hier wieder, das habe ich vorhin schon bei Thor gesagt, auch hier hatte man das Gefühl in den letzten Monaten, dass Hunderte von Tausenden von Teasern, Trailern, Trailer-Teasern schon veröffentlicht worden sind und ganz viel auch vorweggenommen worden ist von diesem Film, was immer schade ist, gerade dann, wenn sich Fans auf Filme freuen. Deshalb gar nichts weiter zum Inhalt. Die Deppen aus der 10B, mittlerweile 11. Jahrgang, müssen irgendwie die Zulassung zum Abi schaffen. Parallel, und das wäre der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich ernsthaft hervorbringen würde, parallel hat man versucht, so eine Moralkeule im Film unterzubringen. Und das fand ich unnötig. Die wirkt tatsächlich wie ein Fremdkörper, die wirkt wie so ein eingeschobener Werbeblock, wenn es nämlich plötzlich mitten in Fuck You Goethe 3 ganz ernst um das Thema Mobbing geht. Was ja ein wichtiges ist, gerade an Schulen, ohne jede Frage. Aber das da so reinzustempeln in so einen Fuck You Goethe-Film, wo, sagen wir mal, 90% des Films wieder mal nur rumgespackt wird. Und dann hast du aber diesen einen Moralapostel-Block so im Film, so nach dem Motto, jetzt müssen wir aber auch unserer Sorgfaltspflicht nachkommen, hier als Bildungseinheit, Filmförderung oder wie auch immer, und müssen so ein wichtiges Thema, nehmen wir mal Mobbing, das machen wir da mal rein, und dann wird es auch ganz traurig zwischendurch. Das hat ein bisschen merkwürdig gewirkt. Vielleicht ist es bei der Zielgruppe des Films nicht schlecht, so ein Thema unterzubringen. Ich lasse das mal dahingestellt. Aber es wirkt ein bisschen, wie gesagt, wie ein Fremdkörper. Ansonsten alles wie immer. Die Gags sitzen ab Donnerstag draußen. Fuck you, Goethe, das große Finale, der Final Fuck im Kino. Ich hatte doch eben ansatzweise erwähnt, dass ich am Wochenende in München war, ne, und dass ich die Stars aus Fuck You Goethe getroffen habe. Die lustigen Darsteller, die ich wirklich alle sehr gerne mag, war einfach wieder unheimlich lustig mit den Nasen. Man sie dann auch so über die Jahre kennt und mitkriegt, wie die alle so groß werden. Ne? So eine Jella Hase oder Max von der Gröben oder auch Lena Klenke. Und diese ganzen, die da damals alle mit die 17 oder so angefangen haben, 17, 18, im ersten Fuck You Goethe-Film und mittlerweile, da wirklich einen guten Job draus gemacht haben, muss man sagen. Und hab mit denen über vieles mich unterhalten, aber wollte auch jetzt so zum Abschluss, weil die ja so ein bisschen jetzt doch auf, so ein bisschen wie auf Abschlussklassenfahrt sind miteinander. Ne? So letzte Teil, noch einmal das Bad in der Fanmenge und bei der Premiere in München war. Es war gerappelt voll, was man denen dann auch natürlich immer sehr gönnt. Also habe ich mit denen mal so ein bisschen über dieses Abschiednehmen gesprochen und gesagt, denkt doch mal so zurück, was eigentlich so das gewesen ist, was hängen geblieben ist vom Dreh dieser drei Filme. Außergewöhnliche Situationen, die ihr erlebt habt, entweder jetzt beim dritten Teil oder einem der vorherigen. So, was erzählt ihr später euren Kindern von damals, als ihr diese erfolgreichste Trilogie der deutschen Kinogeschichte miteinander gemacht habt? Angefangen bei Elias Mbarek.
Boah, da gab es, dadurch, dass jeder Teil ja so absurd ist und wir so krasse Szenen drehen, die ja so außergewöhnlich sind, also wenn ich geteert und gefedert bin oder irgendwie mit Paintball-Gewehren auf Schüler schieße und so, da entsteht natürlich immer irgendwie Chaos, weil alles auch technisch ist und so. Also hier zum Beispiel im dritten Teil haben wir eine Szene, in der wir so ein Anti-Mobbing-Seminar leiten, ich und Biggie Ensberger, gespielt von Sandra Hüller, und die Szene haben wir 3 Tage lang gedreht und das war krass, weil ich und Sandra immer so einen Monolog hatten und diesen Monolog haben wir allein am ersten Tag gedreht. Und der Monolog war von jedem, ich glaube, so 3 Minuten 30 oder so. Ist jetzt im Film ein bisschen kürzer, also keine Sorge. Aber das den ganzen Tag, also irgendwann, ich konnte nicht mehr reden. Das war krass. Und dann gab es eine Szene, die auch ganz witzig ist. Da kriege ich ein Zäpfchen in allerwertesten. Und die hat auch den ganzen Tag, glaube ich, gedauert. Und ich bin da gefesselt auf dieser Bank und die Schüler. Das war körperlich sehr anstrengend und die hat auch ewig gedauert einfach und war krass.
Ja, das kann ich nachfühlen. Diese Zäpfchen-Szene im dritten Teil wird für die Fans, das steht jetzt schon fest, eine der Fuck You Goethe-Szenen all time und so. Aber ich wollte ja nicht mehr verraten. Mit Katja Riemann habe ich auch gesprochen, die natürlich wieder die durchgeknallte Rektorin der Schule spielt. Und die hatte eine Chaos-Erinnerung speziell jetzt an den Dreh auch dieses dritten Teils.
Das war eben, das stimmt, das war wirklich furchtbar. Also wenn du fragst, behind the scenes, ja. Wir haben noch diese... den Blutregen. Und den haben wir natürlich wahnsinnig lange geprobt mit den ganzen Komparsen. Und ich sagte immer, ne, Mutti Katja sagt, nicht so schnell laufen, ihr dürft nicht so schnell laufen, weil nachher ist hier alles glitschig. Ne? Ja, ja, wir wissen, was ja, ja heißt. Ne? Leck mich am Arsch so. Und dann rannten sie ganz munter, als der Blutregen kam. Und du kannst dir das nicht vorstellen. Das ist ja witzig, wenn Leute einer nach dem anderen in alle Richtungen spritzten sozusagen. Und es war aber tatsächlich nicht lustig, weil viele konnten dann gar nicht weiter drehen, so ungefähr. Und also das war wirklich aufregend, dieser Blutregen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Blutregen aus der Sprinkleranlage des Feuermelders im Goethe-Gymnasium, auch eine Riesenszene gewesen. Max von der Gröben und Jelle Hase habe ich dann auch noch gefragt, was ist denn so bei euch eigentlich hängen geblieben? Und da war es speziell was aus dem zweiten Film.
Thailand war schon ziemlich chaotisch.
Ja.
Da sind wir ja gestrandet mit einem Boot, also auf einer Sandbank aufgelaufen. Das war schon zum Teil morgens um 5 aufstehen, sich in irgendwelche Speedboote setzen, 2 Stunden übers Meer ballern, bis man da ankommt. Also Thailand war schon hardcore.
Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal im Bikini auf einem Elefanten sitzen werde.
Ja, die Szene habe ich auch letztes Mal gesehen und musste sehr lachen.
Also das sind so echt Momente, die wir hier erlebt haben, das wird so schnell nicht nochmal vorkommen.
Und das ist mit Sicherheit auch richtig. Wenn man sowas mal gedreht hat, da gibt es viele Schauspieler, die Jahre später noch davon erzählen. Mal gucken, ob wir in Jahren uns noch an Fuck You Goethe erinnern oder ob das dann auch irgendwann in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir heute unterwegs sind, vielleicht auch alles keine Rolle mehr spielt. Achtung. Achtung, jetzt gleich. Warte. 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 Liebt ihr diese Momente auch so, wenn die Musik so anzieht, immer lauter wird? Lauter und lauter und lauter. Und dann kommt dieser Bang-Effekt. Und man erschreckt sich zu Tode. Aber es ist genau richtig an der Stelle, weil es genau so sein muss und weil es sich genau so anfühlen muss, wenn man da zu Hause sitzt, auf dem Sofa, vor dem möglichst großen Fernseher, um sich die neue zweite Staffel von Stranger Things anzugucken. Das ist wirklich abgefahren, seit die vor einem Jahr gelaufen ist. Die erste Staffel drehen sich die Fans im Kreis und hoffen und warten und sehnen diesem Tag entgegen, diesem 26. Oktober 2017, der diese Woche erreicht werden wird, wenn es weitergeht mit der zweiten Staffel dieser Serie, auf die wirklich Millionen Fans weltweit warten. Wozu hat das geführt, dieses ganze Gewarte, euer ganzes Gewarte, euer Fandom, was ihr da so raushängen lasst? Es hat dazu geführt, dass ich vorab nichts sehen durfte. Ist kein Scheiß. Normalerweise werden uns Filmjournalisten von den Streaming-Plattformen immer mal so 1-2 Folgen einer neuen Serie vorab zur Verfügung gestellt. Meistens auch bei Netflix so. Dieses Mal keine Chance. Die haben so gemauert und so auf Geheimhaltung gesetzt, mit ganz wirklich offen zur Schau gestellter Begründung: Wir wollen keine Spoiler. Wir geben nichts raus an die Presse, außer dem, was jeder sehen kann, nämlich Teaser und Trailer, die im Netz sind. Also letzten Endes weiß ich ehrlich gesagt nicht viel mehr als ihr, wenn ihr euch gut informiert habt. Was ich natürlich dann mache, ist, ich gucke beispielsweise auf sowas wie Namen von Staffelfolgen. Und vor allen Dingen gucke ich auch drauf, wie heißen die? Also wie heißen die Leute, die es gemacht haben? Wer sind die Regisseure der einzelnen Folgen? Das ist was, wo man sich dann so ein bisschen dran entlang hangeln kann. Und da sieht man, dass die Duffer-Brüder wieder dabei sind, dass Sean Levy Regie geführt hat. Und dann weiß man an so Folgen, die dann, ich will nichts spoilern, aber wenn ihr euch erinnert, so ein kleines bisschen Staffel 1, ne, und dann sieht man Staffel 2, da gibt es Folgen, die heißen Das Kürbisfeld oder auch Der Palast zum Beispiel. Ja, dann kann man sich ein bisschen was zusammenreimen. Und ja, wer die erste Staffel noch nicht gesehen hat, hält sich ganz kurz für 10 Sekunden ab jetzt die Ohren zu. Denn wir anderen wissen natürlich, dass 11 wiederkommt. Das war zu sehen ganz am Ende, letzte Szene, die Gemüsekiste für 11, die ja im Kampf mit dem Demogorgon sich aufgelöst hatte in quasi atomare Teilchen, dass die zurückkommt, das sieht man auch in den neuen Trailern. Das ist kein Spoiler gewesen. Also insofern, ich bin genauso gespannt wie ein Flitzebogen, wie ihr es letzten Endes auch seid. Lasst uns reingucken ab dem 26. in diese zweite Staffel. Vielleicht, wenn was total Unvorhersehbares passiert, dann quatschen wir nächsten Dienstag nochmal drüber in eine Stunde Film. Bis dahin möchte ich mich nämlich jetzt von euch verabschieden. Es ist Zeit für mich zu gehen für heute. Ich wollte eigentlich noch, hatte ich mir fest vorgenommen, länger über den Film Die Unsichtbaren reden. Das mache ich aus einem ganz einfachen Grund nicht. Der Film hat mir nicht gefallen. Ich hatte im Vorfeld viel erwartet. Das ist die Geschichte, haben auch viele von euch mitbekommen wahrscheinlich, die Geschichte von 4 jüdischen Teenagern, die im Deutschland der 40er Jahre, also in der Nazizeit im Krieg, das Land nicht verlassen wollen. Sie wollen in Deutschland bleiben und wollen sich quasi mit Tarnidentitäten verstecken. Also quasi jugendliche Juden in Deutschland, die hier versucht haben, irgendwie zu überleben. Das ist eine wahre Geschichte. Und eigentlich ein toller Film, wenn es nicht ein Spielfilm wäre, der alle paar Minuten unterbrochen wird durch eingeblendete Interviews mit eben genau diesen dargestellten Jugendlichen im Erwachsenenalter. Ihr seht also einen Spielfilm und werdet alle paar Minuten aus dem Film rausgerissen, so ging mir es zumindest. Und dann sieht man quasi, wie diese mittlerweile natürlich alten Menschen, die damals diese Jugendlichen waren, ihre eigene Situation kommentieren. Und das, fand ich, hat den Filmfluss komplett zerrissen. Insofern wäre das leider keine Empfehlung, ab Donnerstag reinzugehen. Nur für die von euch, die darauf gewartet haben, dass ich auch zu diesem Film was sage. Mir hat dieses Hin und Her überhaupt nicht gefallen. Ich fand sogar sehr, dass das eine sozusagen der Störfaktor des anderen ist. Entweder möchte ich eine Doku sehen über den Zweiten Weltkrieg und über jüdische Jugendliche, die es wirklich damals geschafft haben, zum Teil sich zu verstecken, unterm Radar zu bleiben, oder ich möchte einen Spielfilm drüber sehen. Aber dieser Mix, der einen permanent aus dem einen rausreißt und ins andere quasi Genre reinschmeißt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das als Schlusswort von mir. Tom Westholt ist der Name, hinter der Stimme am Mikrofon. Ich sage tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.